Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen.
Hallo Lara.
Hallo Caro.
Warum guckst du so?
Ich war darauf nicht vorbereitet, dass du jetzt startest.
Ach so.
Bevor wir heute mit unserer Sonderfolge anfangen, möchte ich dir was erzählen.
Mhm.
Unsere vorletzte Sonderfolge war ja die über isländische Sagen.
Ja.
Und da habe ich dir ja von den vier Beschützern Islands erzählt.
Ja.
Und ich habe gedacht, ich habe von denen vorher noch nie was gehört. Außer auf dem Trikot der isländischen Nationalmannschaft habe ich davon auch noch nie was gesehen. Stimmt nicht. Ich zeige dir jetzt was.
Okay. Es wird gekramt.
Oh.
Ihr hört es schon klimpern. Ich bekomme eine Münze in die Hand gedrückt.
Ja, guck dir die mal genau an.
Ja, ich halte gerade Geld in der Hand. Und ja, haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, über Geld in Island? Ich weiß es gar nicht. In Island gibt es die isländischen Kronen. Und das Geld ist ganz süß, finde ich. Und Lara hat mir jetzt einmal 10 Kronen gegeben. Wie viel ist das ungefähr? 2 Euro?
Nee. Warte. 1000 Kronen sind ungefähr 7 Euro.
Ach so.
Das heißt, 100 Kronen sind 70 Cent und 10 Kronen sind ungefähr 7 Cent. Also ich weiß gerade nicht, wie der Umrechnungskurs ist, aber das war damals so, was man sich so merken konnte, ungefähr 7 Euro.
Ja, irgendwie war ich gerade in Polen, weil ich glaube, Zloty ist geteilt durch 4. Naja, ist auch egal. 10 Kronen und auf der Rückseite sieht man die 4 Beschützer. Also auf der Vorderseite sind Fische. Ich kann jetzt leider nicht so sagen, welche Fische es sind, weil ich bin kein Fischexperte.
Steht auch nicht dabei.
Aber auf der Rückseite sieht man die 4 Beschützer. Und auf der einen Krone, also ich habe noch ein Geldstück. Warte, ich mach mal kurz Klimper, Klimper. Genau, auf der einen Krone ist hinten drauf nur ein Beschützer, nämlich der Riese.
Ja, der Bergriese, glaube ich.
Bergriese.
Ich kann dir sagen, auf den 100 Kronen sind ebenfalls die 4 Beschützer.
Ach so, und auf der anderen Seite ist auch wieder ein Fisch.
Ja, jetzt frage ich mich, wenn da auf den 100 und den 10 Kronen immer alle 4 drauf sind und auf der einen Krone jetzt nur der Bergriese, gibt es auch eine Krone mit den anderen Beschützern, dass es quasi nicht nur die eine Krone mit dem Bergriesen gibt, sondern auch die eine Krone mit dem Drachen zum Beispiel?
Hm, das ist eine gute Frage. Ich google gerade mal ganz schnell.
Mhm.
Also ich sehe hier jetzt auf jeden Fall ein Geldstück mit 50 Kronen, da ist der Drache, glaube ich, drauf. Hier ist nochmal 10 Kronen mit, ach Quatsch, die sind nicht mehr im Umlauf. Das war ein Aura. Das war noch anderes Gedöns. Da war auf jeden Fall, waren die anderen beiden drauf.
Mhm.
Der Drache und der Stier.
Aber warum ist nur der Bergriese dann auf der einen Krone?
Ich bin gerade nochmal auf einer Seite für Geld. Da ist auf jeden Fall auch, auf einer Krone ist wirklich der Bergriese. Auf 50 Kronen sind alle 4, auf 100 Kronen sind alle 4, auf 10 Kronen sind alle 4, auf 5 Kronen sind alle 4. Also es scheint wirklich nur auf einer Krone nur der Riese zu sein.
Hm.
Aber da habe ich nie drauf geachtet, so richtig, was da drauf ist.
Also ich wusste, dass da zum Beispiel Fische drauf sind und ich glaube auf 50 Kronen ist, glaube ich, eine Krabbe drauf.
Ja, es gibt noch eine Krabbe und einen Tintenfisch.
Ja, also ich wusste, dass da irgendwie Fische und Meerestiere drauf sind, aber auf die andere Seite habe ich nie geachtet, weil die sich ja, wie gesagt, nicht unterscheidet eigentlich von den 10 Kronen zu den 100 Kronen. Ist halt einfach nur eine andere Farbe, ne? Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als ich jetzt die Kiste mit den Erinnerungsstücken von unserer Reise kurz hergekramt habe. Und da dachte ich, das will ich noch kurz mit euch teilen. Und mit Caro natürlich, weil das fand ich irgendwie spannend. Ich dachte irgendwie, gut, ich habe das auf dem Trikot gesehen, diese 4 Beschützer, aber ich habe von der Geschichte nie was gehört und ich habe es vorher auch noch nie gesehen. Und dann habe ich auf einmal diese Münzen in der Hand gehabt und habe gedacht, okay, vielleicht habe ich es doch vorher schon mal gesehen, nur nicht wahrgenommen.
Ja, also mal wieder was gelernt. Heute ist natürlich nicht die Sonderfolge für Geld.
Hätten wir auch mal machen können, wäre wahrscheinlich jetzt nicht so lang geworden.
Ja, vielleicht können wir noch mal wann anders dazu was erzählen, aber so spannend ist das, glaube ich, auch nicht. Ja, und die heutige Sonderfolge, ihr seht es schon am Titel und wir haben es auch schon angekündigt, sind Vulkane.
Ja, und warum Vulkane? Ja, also eigentlich sollte euch das mittlerweile klar sein. Wir haben ja schon häufiger über Vulkane gesprochen, auch in der letzten Folge mal ganz kurz, weil Island einfach krasse vulkanische Aktivität hat.
Ja, vielleicht kann man einmal sagen, was ein Vulkan überhaupt ist. Ich glaube, jeder von uns hat vielleicht schon mal was von einem Vulkan gehört. Ein Vulkan ist eine Öffnung in der Erdkruste, durch die geschmolzenes Gestein, also Magma, Gase, Asche und andere Materialien an die Oberfläche gelangen.
Genau, wie das genau passiert, erzählen wir später nochmal. Aber genau. Das ist erstmal die kurze Erklärung für einen Vulkan.
Vulkane können Berge, Krater, Hügel oder Kalderen sein. Man unterteilt Vulkane in verschiedenen Staaten. Es gibt aktive Vulkane, die sind dann in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen, was schon eine mega lange Zeit ist, finde ich. Ruhende Vulkane, die sind seit sehr langer Zeit inaktiv, aber potenziell noch aktiv. Das heißt, wahrscheinlich auch länger als 10.000 Jahre nicht ausgebrochen. Und erloschen, wenn die wirklich seit Zehntausenden von Jahren keine Aktivität mehr zeigen.
Mhm.
Auf der Welt gibt es ungefähr 1.500 bekannte, potenziell aktive Vulkane, wovon jährlich ca. 40 bis 60 ausbrechen. Aber es gibt noch sehr viele Unterwasservulkane, von denen wir wahrscheinlich nichts wissen. Und ja, viele davon sind einfach noch nicht entdeckt. Auf Island gibt es ungefähr 130 Vulkane, aber von denen sind ungefähr 30 aktiv. Und da gibt es ungefähr alle 10 Jahre einen Vulkanausbruch.
Ja, was man ja jetzt schon fast wieder widerlegt hat mit den letzten Ausbrüchen.
Ja.
Weil da gab es ja regelmäßig einen Ausbruch, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Ruhephase, die der Vulkan hat, als Ruhephase in Anführungsstrichen gilt oder ob der einfach als dauerhaft aktiv gilt, weil aktuell ist kein Vulkanausbruch, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Aufnahme machen, ist gerade kein Vulkanausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel. Aber ich weiß, dass da dauerhaft vulkanische Aktivität unten drunter ist und das Magma immer weiter ja, unter der Erde sich sammelt. Das heißt, es kann natürlich sein, dass die das gar nicht als, also dass dieser Vulkanausbruch einfach noch als aktiv gilt, obwohl gerade nichts aus der Erde kommt.
Da bin ich wirklich überfragt. Ich denke einfach, dass ein Ausbruch wirklich ausbrechen muss. Dass vulkanische Aktivität da eigentlich nicht drunter zählt. Nur ich weiß nicht, ob so ein Ausbruch, auch wenn der mehrere Jahre geht, sage ich mal, ob das dann trotzdem, also das passiert dann und dann dauert es quasi wieder 10 Jahre, bis was anderes passiert. Dass das quasi trotzdem noch alles zusammenhängt. Das vermute ich mal.
Ja.
70% aller Vulkane liegen unter Wasser. Was ich auch schon viel finde, ja. Und hauptsächlich gibt es Vulkane entlang den Plattengrenzen. Also Vulkane mögen Bewegung.
Ich glaube, das ist aber jetzt gerade nur so eine Vermutung, dass die meisten aktiven Vulkane entlang der Plattenränder im Pazifik sind.
Ja, das ist so.
Okay, gut. Sie sind entlang der Plattenränder im Pazifik.
Es gibt tatsächlich in Deutschland nur erloschene Vulkane, vor allem in der Eifel und im Schwarzwald.
Da lese ich ja immer wieder, dass der in der Eifel demnächst ausbricht. Mit demnächst meinen die aber die nächsten 100 Jahre und so ganz sicher sind sie sich da auch nicht.
Ja, ich kann das also auch noch nicht so ganz glauben, aber einfach, weil ein erloschener Vulkan ja schon sehr lange nicht ausgebrochen ist.
Mhm.
Es kann trotzdem passieren, klar, aber wer weiß. Ja, wie wir eben schon mal gesagt haben, entstehen Vulkane vor allem durch Plattentektonik. Das heißt, entweder taucht eine Erdplatte unter die andere und dadurch entsteht Magma. Es gibt auch Riftzonen. Das ist ja auf Island so, wo sich die beiden Platten voneinander entfernen und dadurch halt die vulkanische Aktivität entsteht. Es gibt auch Hotspots, da gehört Island auch zu, da stationäre Magmaquellen im Mantel, also im Erdmantel sind. So viel erstmal zu allgemeinen Infos.
Genau. Um das Ganze hier nicht mit zu viel Informationen auf einmal zu bestücken, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal von einem Vulkanausbruch. Und zwar von der Laki-Eruption. Die ist schon etwas länger her. Keine 10.000 Jahre, aber sie war 1783. Und tatsächlich ist diese Eruption, die da in Island stattgefunden hat, eine der folgenreichsten Naturkatastrophen Europas. Und das finde ich krass, weil bevor ich nicht einen Podcast zum Thema Vulkane selber gehört habe, habe ich noch nie von dieser Eruption gehört. Du?
Nö. Ist wahrscheinlich wirklich schon zu lang her.
Ja, wahrscheinlich schon. Und zwar ist es so, dass bei der Laki-Eruption über 8 Monate hinweg eine lange Spalte riesige Lavamengen ausgespuckt hat und zu den Lavamengen natürlich auch noch giftige Gase. Die Spalte war etwa 25 bis 27 Kilometer lang.
Wow.
Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon krass. Und also diese Spalte ist halt aufgerissen, es war eine Spalteneruption. Das bedeutet, dass sich da ein langer Riss bildet. Und da eben die Lava rauskommt. Und ist tatsächlich auch die häufigste Ausbruchsform in Island. Also Spalteneruptionen kommen am häufigsten vor. Und es war dann so, dass aus dieser langen Spaltenreihe 130 bis 140 kleine Krater entstanden sind, die dann weiterhin Lava ausgespuckt haben, Schwefeldioxid, Fluorverbindungen und Asche ausgespuckt haben. Und insgesamt haben die ungefähr 15 Kubikmeter Lava gefördert. Das ist eine Menge, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht kann es irgendjemand von euch. Ich kann es nicht. Ist aber eine der größten Lavamengen der historischen Zeit. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, das ist schon krass, 25 bis 27 Kilometer lange Spalte, die da Lava ausspuckt. Ziemlich viel Lava. Wir können uns nicht genau vorstellen, wie viel, aber es ist viel. Aber warum war das jetzt eine Naturkatastrophe? Es ist so, dass durch diese Eruption ein dichter, trockener Nebel entstanden ist, der monatelang über Europa waberte. Und zwar von Island bis etwa nach Italien war dieser Nebel, der durch diesen Vulkanausbruch quasi entstanden ist. Und wenn man damals rausgegangen ist, konnte man den Schwefel riechen in der Luft. Die Sonne war rötlich oder verschwommen, weil die Luft halt so voller Nebel war. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen unter Atemwegsproblemen gelitten haben. Viele hatten Augenreizungen und Kopfschmerzen. Und besonders alte und kranke Kinder waren betroffen. Und es hatte nicht nur Auswirkungen auf die Menschen. Das ist ja schon schlimm genug, dass da so viele Menschen quasi betroffen waren und durch diese ganzen Gase da irgendwie gesundheitliche Probleme davongetragen haben. Es ist halt auch noch so, dass die Gase die Atmosphäre verändert haben und dadurch das Klima abgekühlt haben. Damals war es halt so, dass die extreme Wetterereignisse hatten, sehr heiße Sommer und extrem kalte Winter. Und es gab in ganz Europa Ernteausfälle und die haben dann halt dazu geführt, dass es eben eine Hungerkrise gab, Hungersnöte und ja, die Leute halt nicht genug zu essen hatten. Und in Frankreich war es so, dass diese Hungersnot soziale Spannungen verschärft hat, die dann später tatsächlich dazu beitrugen, dass die Französische Revolution entstanden ist.
Wow.
Was auch krass ist, dass ein Vulkanausbruch sowas ja, mit hervorrufen kann, sage ich mal. Und in Island sind etwa 20 bis 25% der Bevölkerung gestorben. Und in Europa waren zusätzlich dazu noch Hunderttausende zusätzliche Todesfälle. Und es ist wohl auch so, dass durch diesen Vulkanausbruch später viele Lungenkrankheiten entstanden sind. Auch Jahre danach Menschen noch bestimmte Lungenkrankheiten hatten. Ich kann gerade nicht genau sagen, welche. Aber ja, dieser Vulkanausbruch, der da in Island stattgefunden hat, hatte halt krasse Auswirkungen, nicht nur auf Island, sondern auf ganz Europa. Und ja, das finde ich schon ein bisschen verrückt.
Ja, Lara hat ja schon viel erzählt, was so passieren kann, wenn Vulkane ausbrechen. Und bei den Ausbrüchen können Lavaflüsse entstehen, was die Landschaft zerstört. Gerade, ne, wenn da so eine Spalte ist, dann ist natürlich ein riesiges Gebiet, was da betroffen ist. Es gibt Aschewolken, Gletscherfluten und Gasfreisetzung. Das haben wir ja alles jetzt auch schon gehört. Und das alles kann ja für Mensch und Umwelt, wie wir auch gerade schon gehört haben, krasse Auswirkungen haben. Aber Vulkane sind auch wichtig für die Natur. Die können natürlich super gefährlich sein. Deshalb, wenn ihr in der Nähe seid von ausbrechenden Vulkanen, ist es wirklich heiß. Vielleicht ein bisschen Abstand bewahren, bitte.
Auch nicht über vermeintlich abgekühlte Lava laufen, wenn der Vulkan noch ausbricht. Und auch danach erstmal nicht, weil es kann immer sein, dass da drunter noch flüssige Lava ist. Also lasst es einfach.
Ja, ich glaube, es ist auch so, wenn die Lava noch im Vulkan ist, ist es Magma. Und sobald die ausbricht, heißt es Lava. Und das ist flüssiges Gestein. Und ihr müsst erstmal überlegen, wie warm Gestein werden muss, dass es schmilzt. Also bitte geht ein bisschen weiter weg.
Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf, genau. Vulkane sind auch wichtig für die Natur, weil Vulkanasche viele Nährstoffe enthält und dadurch der Boden fruchtbar werden kann. Vulkane fördern die Neubildung von Land. Sie können neue Inseln oder Landschaften entstehen lassen und dadurch verändert sich die Erde auch ständig. Vulkane setzen Gase frei, wie Wasserdampf, Kohlendioxid und Stickstoff. Diese sind wichtig für Atmosphäre, Klima und Leben. Und in einigen heißen Quellen und an den Vulkanen leben einige Organismen, die sonst nirgendwo existieren können. Und ja, wie Lara schon gesagt haben, kann das auch klimatische Auswirkungen haben, aber die können natürlich nicht nur positiv sein, sondern auch schlecht sein.
Dazu kann ich noch was erzählen. Ich habe nämlich mal gehört, dass es, ich meine, im Yellowstone-Nationalpark in den USA einen Supervulkan gibt. Und wenn der irgendwann mal ausbrechen sollte, dann ist das Ende für uns. Weil der so riesig ist, dass der auch so eine krasse Aschewolke machen würde, dass die Atmosphäre, also auf der ganzen Welt die Atmosphäre, durch den Rauch und den Nebel so krass abgedeckt wird, dass es hier wieder eine Eiszeit gibt.
Das ist schon verrückt. Also ich weiß nicht, ob du den meinst, aber ich habe auch davon gelesen. Der ist wirklich, den müsst ihr mal googeln. Der sieht ganz, ganz schön aus.
Er soll einfach so bleiben, wie er ist.
Ja.
Gerne.
Genau.
Okay, ich habe mal wieder eine Geschichte über einen Vulkanausbruch. Ich muss sagen, die Geschichten sind natürlich jetzt alle nicht so dolle, ne? Sind jetzt keine tollen Geschichten, aber ich muss sagen, ich finde sie durchaus spannend, weil das verschiedene Vulkanausbrüche sind, die verschiedene Auswirkungen haben. Und ja, auch mit denen wird halt unterschiedlich umgegangen, sage ich mal. Der letzte Vulkanausbruch eben, die Laki-Eruption, war ja 1783. Jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit und zwar ins Jahr 1973 und zwar in den Januar 1973. Da gab es nämlich einen Vulkanausbruch auf den Westmännerinseln und zwar genau genommen auf der Insel Haimi. Ich weiß nicht genau, ob das richtig ausgesprochen ist. Sie ist auf jeden Fall Teil der Westmännerinseln und dort gab es einen Vulkanausbruch von Januar 1973 bis Juli 1973, also ungefähr ein halbes Jahr. Und bei diesem Ausbruch ist der Vulkan Eldfell entstanden. Möchtest du raten, welche Ausbruchsart das war?
Sag mal alle, die zur Auswahl sind.
Spalteneruption, hawaiianische Ausbrüche, strombolianische Ausbrüche, phreatomagmatische Ausbrüche, subglaziale Ausbrüche, plinianische Ausbrüche.
Also subgladen ist es nicht, das ist sicher unterm Gletscher.
Mhm.
Ich nehme das dritte.
Strombolianisch? Ja. Nee, das sind kleinere regelmäßige Explosionen, oft Begleiterscheinung von Spalteneruptionen.
Dann das nicht. Dann verrat's mir.
Es war auch eine Spalteneruption.
Oh.
Wie gesagt, das ist die häufigste Ausbruchsform in Island.
Ich dachte, das ist eine Fun-Frage.
Ja, war es ja auch.
Weil du davon ausgegangen bist, dass ich Spalteneruption sage. Na gut.
Ja, ich war davon ausgegangen, dass du Spalteneruption sagst. Das stimmt schon. Ja, bei dieser Spalteneruption war es allerdings so, dass es große Lavafontänen gab mit starkem Lavafluss. ich weiß nicht, wie es bei der Laki-Eruption war, da habe ich keine Informationen zu, aber hier waren eben starke Lavafontänen. Und das ist ja eine Insel und es ist eine bewohnte Insel. Und damals haben da rund 5300 Menschen gelebt und die mussten innerhalb weniger Stunden evakuiert werden.
Ach du Scheiße.
Weil, ja, also wie gesagt, der Vulkan, der da jetzt auf dieser Insel ist, der Eldfell-Vulkan, der war vorher nicht da.
Ja.
Das heißt, ich weiß nicht, wie bewusst den Leuten da war, dass da vielleicht ein Vulkan ausbrechen könnte. Ich meine, wenn man in Island wohnt, weiß man immer,
die Möglichkeit ist da.
Genau. Ja, auf jeden Fall mussten diese 5300 Einwohner schnellstmöglich evakuiert werden. Und es gab dabei zum Glück keine direkten Todesopfer durch den Ausbruch. Das heißt, alle 5300 Leute sind erstmal heile evakuiert worden. Allerdings sind 400 Häuser dabei zerstört worden. Durch die Lava zerstört und verschüttet. Und es war so, dass der Hafen durch die Lava auch bedroht war. Und der Hafen wird ja benötigt, wenn man sich auf so einer Insel befindet. Ja. Man kann ja nicht einfach so schnell einen neuen Hafen bauen, wenn man keinen mehr hat. Das heißt, die mussten gucken, dass sie diesen Hafen retten können. Und eine Besonderheit, die es bei dieser Eruption gab, war, dass die Isländer Meerwasser auf die Lava gepumpt haben, um sie abzukühlen. Und das ist davor, ich weiß nicht, ob es schon mal vorgekommen ist, aber auf jeden Fall, wenn es vorgekommen ist, noch nicht häufig vorgekommen, dass die Leute sowas gemacht haben. Und dadurch konnte der Hafen teilweise gerettet werden. Oh ja, es ist weltweit einmalig, dass das so gemacht wurde. Und dadurch konnten die halt den Hafen retten. Folgen daraus waren ja eben, diese 400 Häuser wurden zerstört, verschüttet. Und ja, die Leute hatten halt kein Zuhause mehr. Aber zusätzlich hat sich die Insel vergrößert durch die neuen Lavaflächen. Also die Insel ist quasi gewachsen. Und der Ausbruch lieferte wichtige Erkenntnisse für den Vulkan- und Katastrophenschutz. Ich meine, den Leuten, die in diesen 400 Häusern gewohnt haben, hilft das jetzt nicht so viel. Aber ich glaube halt allen anderen Leuten, die jetzt in Island wohnen und die jetzt vielleicht von Vulkanausbrüchen bedroht sind, denen hilft das schon. Und die Vestmannaeinseln sind super schön. Also wir waren ja leider nicht da. Irgendwie haben wir das vergessen. Vielleicht auch, weil wir, ja, als wir in der Nähe waren von den Vestmannaeinseln, die befinden sich im Süden von Island, da waren wir ja mit Lea unterwegs. Wahrscheinlich haben wir es deshalb auch vergessen, weil wir da ja jetzt nicht so viel Zeit hatten. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall ein Besuch wert. Der Vulkan sieht total cool aus und man kann tatsächlich auch noch welche von den verschütteten Häusern sehen. Also die haben quasi alles so belassen, wie es war. Es ist quasi wie so ein kleines Freilichtmuseum auch, was jetzt nicht so eine schöne Geschichte erzählt, aber dadurch, dass ja alle evakuiert werden konnten und keiner dabei gestorben ist, ist es vielleicht okay.
Ja. Ich will dir noch etwas erzählen, was mir 2019 stark in Erinnerung geblieben ist.
Ja, mach mal.
Und zwar auch zu einem Vulkan.
Mhm.
Wir sind nämlich damals mit der Iceland Air geflogen. Erinnerst du dich?
Mhm.
Und unser Flugzeug hieß tatsächlich Hekla.
Okay.
Ich erinnere mich nur daran, weil da war eine Beschriftung an dem Flugzeug, wo drauf stand Hekla und Tor zur Hölle, weil der Vulkan halt so bezeichnet wurde. Und ich dachte mir schon, meine Güte, worauf lassen wir uns da ein? Und eigentlich ist das super cool, weil Iceland Air hat alle Flugzeuge nach bestimmten Personen aus Island oder auch verschiedenen Naturpunkten auf Island benannt. Mhm. Also es gibt Flugzeuge, die Katla heißen, Krafla heißen, aber auch Snæfell, das ist ein erloschener Vulkan. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich kann mich wirklich nur daran erinnern, dass die so hieß, weil ich dachte, oh Gott, wir fahren in die Hölle. Und es gibt da auch eine Hekla Aurora. Wenn ihr mit der mal fliegt, macht da mal ein Foto von, weil das ist eine wunderschöne Maschine, die von außen halt so bemalt ist wie die Nordlichter.
Sind wir nicht mit der geflogen?
Ich glaube auch.
Ja, ne?
Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich die war, aber ich glaube schon.
Ich erinnere mich an die Nordlichter, aber ich erinnere mich nicht an den Namen. Ich habe nur das Schöne in Erinnerung behalten.
Ja, also das ist hier kein Schleichwerbung für Iceland Air, wobei die uns sicher hin und zurück geflogen haben damals. Aber das Flugzeug ist wunderschön und ich finde es auch cool, dass die wirklich so bei sich geblieben sind und die Flugzeuge so benannt haben, dass das Land repräsentiert wird. Und Leute wie ich können sich dann nachher noch dran erinnern.
Ja, doch, das ist schon ganz cool.
Ja, und ich will dir noch was erzählen und zwar dachte ich, okay, für diese Sonderfolge muss ich die Legenden-Karo nochmal auspacken. Weil ich mir dachte, es gibt so viele Vulkane auf Island, es gibt sicher auch Legenden zu diesen Vulkanen. Und da bin ich auf die Frau von Katla gestoßen.
Mhm.
Und das soll eine magische Zauberin sein, die in dem Vulkan lebt und über das Feuer herrscht. Und wenn Menschen den Vulkan oder die Gegend beleidigen, soll sie das Feuer wecken und Lava oder Gletscherfluten loslassen. Und das finde ich ja wohl richtig cool.
Ja.
Dass man so sauer wird, dass man einfach sagt, okay, Vulkanausbruch, das ist es jetzt. Also vielleicht kennen einige Leute auch Menschen, die genauso sind, wo man denkt, okay, man muss vorsichtig sein, sonst kommt hier auch der nächste Ausbruch. Aber ja, das finde ich schon ganz cool. Und die Legende zeigt wieder, dass die Menschen der damaligen Zeit die Naturgewalten halt irgendwie deuten mussten, als sie noch nicht wussten, wie das alles so funktioniert, brauchten hier halt eine andere Erklärung dafür. Und vielleicht waren sie da auch ein bisschen dankbarer für das Land, was sie hatten und haben ein bisschen aufgepasst, was sie so über ihre Heimat so erzählt haben.
Ja, da hat keiner böse über sein Land gesprochen.
Nee, da war das Risiko zu hoch.
Ja, nachdem Caro jetzt eine Sage erzählt hat, erzähle ich euch keine Sage, sondern eine echte Geschichte. Ich will nicht anzweifeln, dass die Sagen nicht echt sind. Auf keinen Fall nicht, dass hier nachher noch ein Vulkanausbruch passiert.
Ja.
Ich habe das mal geträumt, dass ein Vulkan bei mir im Garten ausgebrochen ist. Also.
Wow.
Ich will hier keine bösen Hexen heraufbeschwören. Nein, ich wollte euch erzählen von einem Vulkanausbruch, den ihr vielleicht sogar mitbekommen habt, je nachdem, wie alt ihr seid. Und zwar vom Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010. Und das war ja krass in den Nachrichten damals. Also 2010 war ich 14, du auch. Und trotzdem habe ich das krass in Erinnerung.
Hoffentlich rechnet jetzt keiner nach, wie alt wir sind.
Ja, du hast das schon mal irgendwann erzählt.
Ich habe nur ungefähre Zahlen genannt.
Naja, egal. Ich habe das auf jeden Fall krass in Erinnerung, weil ich weiß, dass das sehr viel in den Nachrichten war und kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Aber für alle, die sich da nicht dran erinnern können, erzähle ich das jetzt einfach nochmal. Also geologisch gesehen hatte dieser Ausbruch eher moderate Auswirkungen. Also es war jetzt nicht so schlimm, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist. Ist natürlich auch nicht schön, wenn so ein Vulkan ausbricht, aber es war jetzt erstmal auch nicht so schlimm. Für die moderne Welt hatte es allerdings krasse Auswirkungen. Der Vulkan ist unter einem Gletscher angesiedelt. Da haben wir ja in der Gletscherfolge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und ja, der Vulkan ist halt eben unter diesem Gletscher ausgebrochen, was dazu geführt hat, dass feine Aschepartikel bis hoch in die Atmosphäre geschleudert wurden. Denn ein Vulkan unter einem Gletscher ist meist ein plinianischer Ausbruch. Das bedeutet, dass der sehr explosiv ist. Es gibt große Aschewolken und ja, dadurch, dass Wasser auf Lava trifft oder dementsprechend Eis auf Lava, ja, wird das Ganze halt explosiv. Und durch die Asche, die da eben in die Atmosphäre getragen wurde, wurde es sehr gefährlich für Flugzeugtriebwerke. Und das hatte dann zur Folge, dass der Flugverkehr in Europa fast komplett eingestellt wurde. Also über 100.000 Flüge mussten gestrichen werden. Rund 10 Millionen Passagiere saßen fest und eines der größten Probleme war, dass Lieferketten zusammengebrochen sind. Das heißt, frische Lebensmittel sind verdorben und Medikamente kamen zu spät an, weil eben diese Flugzeuge nicht mehr fliegen konnten, nicht mehr fliegen durften. Und der wirtschaftliche Schaden war halt in Milliardenhöhe, weil das einfach so krasse Auswirkungen auf ganz Europa hatte. Also ähnlich wie bei der Laki-Eruption hat das ganz Europa krass getroffen, in einer ganz anderen Weise als bei Laki, weil bei der Laki-Eruption war es ja mehr die gesundheitlichen Schäden für Menschen und für die Ernte. Dieses Mal waren es halt, wie gesagt, eher moderne Auswirkungen, dass Flüge nicht mehr stattfinden konnten und dadurch eben, ja, das Auswirkungen hatte auf Lieferketten von Lebensmitteln, Medikamenten und ja, sonstigen Dingen, die halt einfach benötigt werden. Und dieser Ausbruch hat es Europa nochmal sehr bewusst gemacht, wie stark man halt eben vom Flugverkehr abhängig ist, wie sehr uns das halt eben beeinflusst, wenn da ja der Flugverkehr lahmgelegt wird in ganz Europa. Und durch diesen Ausbruch wurde die Flugüberwachung und auch die Aschemodelle und Notfallpläne stark verbessert. Also es wurde danach ordentlich Zeit investiert, um da gute Möglichkeiten ja, zu finden, wie man mit so einer Situation später besser umgehen kann. Ja, damit das in dem Maße nicht nochmal passiert.
Was uns aber natürlich auch vor allem in dieser Zeit geprägt haben, die ganzen ModeratorInnen, die versucht haben, den Namen des Vulkans auszusprechen. Hm. Also ich denke, es gibt jetzt auch noch gute Zusammenschnitte, wie Leute versuchen, Eyjafjallajökull zu sagen.
Ich glaube, Eyjafjallajökull ist auch eigentlich gar nicht richtig. Eigentlich müsste es, glaube ich, heißen Eyjafjallajökull.
Genau so.
Zu kompliziert.
Genau so. Also gerade wenn man das geschrieben sieht, da kann man schon mal ja, ins Rudern geraten, wenn man das aussprechen will.
Gab es nicht in Island auch so T-Shirts
ja.
dazu?
Ach, ich weiß gar nicht mehr, was drauf stand.
Ach, das weiß ich auch nicht mehr.
Also hier steht zum Beispiel drauf, what part of Eyjafjallajökull you don't understand?
Ja, verstehe ich auch nicht. Ist auch ganz einfach. Jetzt haben wir so viel über Vulkane gesprochen, aber eigentlich gar nicht so genau herausgefunden, wie entsteht überhaupt so ein Vulkanausbruch. Also Caro hat ja eben schon mal gesagt, das kann entstehen, wenn tektonische Platten sich übereinander schieben oder auseinanderdriften zum Beispiel. Es ist so, dass bei einem Vulkanausbruch Magma aus dem Erdinneren bis in die Erdoberfläche gelangt. Kurz gesagt. Das soll aber jetzt nicht alles gewesen sein. Also ich erkläre euch das noch ein bisschen genauer. Möglichst verständlich, weil auch ich musste das ja verstehen. Also grob gesagt entsteht Magma im Erdinneren. Also ganz in der Mitte unserer Erde befindet sich Magma. Durch die hohen Temperaturen im Erdinneren schmilzt das Gestein im Erdmantel. Und das ist dann eben Magma. Und beim Vulkanausbruch ist es so, dass die Magma dann aufsteigt. Und die ist dadurch, dass sie so flüssig ist, leichter als das feste Gestein und steigt durch Risse in der Erde immer weiter nach oben. Und irgendwann bildet sich quasi eine Magmakammer, die sich dann füllt. Und die befindet sich im Normalfall unter dem Vulkan. Das ist wie so eine Blase, die aus geschmolzenem Gestein entstanden ist. Also die Lava ist aufgestiegen, das Gestein drumherum ist immer weiter geschmolzen, es bildet sich eben eine Magmablase. Und der Druck in dieser Blase steigt immer weiter, weil die Magmakammer immer voller wird und dann entsteht auch ein Gasdruck. Weil es ist halt nicht nur Magma, nicht nur dieses geschmolzene Gestein quasi, sondern es enthält auch Gase. Und die lösen sich und bilden Blasen in der Magma und dadurch erhöht sich der Druck immer mehr. Das ist zum Beispiel Wasserdampf oder CO2, was sich eben im Magma bildet und den Druck dann erhöht. Und wenn der Druck größer ist als der Widerstand des Gesteins, dann kann dieser dem Druck halt eben nicht mehr standhalten. Und die Magma sucht sich dann seinen Weg nach oben. Also quasi wie so ein, soll man sagen, wie ein Luftballon, wenn du immer weiter Luft reinpustest, irgendwann kann die Hülle dem Ganzen nicht mehr standhalten und dann explodiert der Luftballon und so ist es quasi bei einem Vulkanausbruch auch. Irgendwann ist diese Blase unter der Erde so mit Druck und Magma gefüllt, dass die Erde dem Widerstand oder das Gestein dem Widerstand nicht mehr standhalten kann und Magma sucht sich dann seinen Weg nach oben, steigt auf und bewegt sich durch quasi einen Schlot und Risse in der Erde Richtung Oberfläche und es kann sein, dass dabei schon Gestein zerstört wird unter der Erde quasi und sich neue Hohlräume bilden. Dann kann es wieder zu einer Magmablase kommen. Das gleiche Spielchen startet wieder von vorne, dass sich da wieder Druck aufbaut. Aber sobald das Magma quasi ja, den Weg an die Oberfläche gefunden hat, wird es zu Lava. Und dann treten Asche und Gase aus. Und je nachdem, was für eine Ausbruchsform es ist. Wir haben ja eben schon mal ein paar genannt. Gibt es dann ruhige und explosive Ausbruchsformen? Ja, und der Vulkan bricht eben aus. Und dadurch, dass die Lava aus der Erde kommt, abkühlt, weitere Lava aus der Erde kommt, abkühlt, entsteht häufig dieser typische Vulkan. Also was man sich eigentlich ganz einfach merken kann, je dünnflüssiger die Magma ist, desto ruhiger ist der Ausbruch. Also dann fließt das vielleicht einfach nur raus. Und je zähflüssiger das Magma ist und je gasreicher, desto explosiver.
Ich meine, ich habe gelesen, dass auf Hawaii viele von den Vulkanen dünnflüssiges Magma haben, dass die relativ entspannt ausbrechen.
Das kann sein.
Die ausbrechen.
Ja, das ist dann nämlich ein hawaiianischer Ausbruch. Das sind ruhige Lavafontänen, dünnflüssige Basaltlava und das fließt eher so raus.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass es halt das Gestein ist, oder? Einfach nur an der Hitze.
Ich habe noch einen dritten Vulkanausbruch mitgebracht. Nein, vierten. Ich habe noch einen vierten Vulkanausbruch mitgebracht. Und das ist der aktuellste Ausbruch, den es in Island gab. Ich möchte jetzt einmal auf den Vulkanausbruch von 2023 kommen, der sich nahe Grindavík ereignet hat. Und zwar etwas ausführlicher, weil ich muss sagen, ich finde die ganze Geschichte ziemlich spannend, aber auch ganz schön erdrückend. Und wir waren ja 2022 auch in Grindavík, nur kurz. Wir waren da einkaufen und auch auf dem Campingplatz und der Campingplatz ist super schön gewesen. Deswegen tut mir das umso mehr weh, diese Geschichte jetzt zu erzählen. Aber es war so, dass es am 10. November 2023 massive Erdbebenserien gab in Grindavík und um Grindavík herum. Und es war so, dass innerhalb weniger Stunden fast 800 Beben entstanden sind, alleine zwischen Mitternacht und Mittag. Und darunter waren mehrere von der Magnitude her größer als 5. Ich habe nicht so viel Ahnung von Erdbeben, aber 5 ist jetzt kein leichtes Erdbeben. Also ich habe damals auch auf Instagram Videos gesehen, wie richtig Geschirr im Schrank geklappert hat, teilweise rausgefallen ist. Das sah schon ziemlich krass aus. Und diese Erdstöße, also diese Erdbeben, waren ein Resultat eines raschen Magmakanals, auch Dike genannt, der sich über 15 Kilometer Länge unter der Erdfläche gebildet hat. Quasi so, wie ich das eben erklärt habe, dass die Magma halt aufgestiegen ist unter der Erde und die Magma hat ungefähr eine Tiefe von 1 bis 5 Kilometer erreicht. Das heißt, sie war nur noch zwischen 1 und 5 Kilometer unter der Erdoberfläche. Was ziemlich nah ist, wenn man sich das mal so überlegt. Und dieser Magmakanal war ungefähr 3,5 Kilometer nördlich von Grindavík, hatte aber eben, wie man merkt, krasse Auswirkungen auch auf Grindavík selber. Und dadurch, dass ja so schnell diese Magma unter der Erde sich gesammelt hat, senkte sich in einigen Bereichen von Grindavík der Boden großflächig um bis zu 1 Meter ab. Das heißt, es ist halt einfach, die Erde ist einfach abgesackt.
Gruselig.
Ja, es gab mehrere Risse innerhalb der Stadt oder auch quer durch die Stadt. Und es gab eben auch Bodenverschiebungen. Das heißt, die Erde ist teilweise einfach bis zu 120 Meter auseinandergebrochen an manchen Stellen. Egal, ob da jetzt ein Haus drauf stand oder nicht, das ist halt einfach aufgerissen. Und es war so, dass durch die seismischen Änderungen der Katastrophenschutz schon am 10. November den Notstand ausgerufen hat und eine vollständige Evakuierung angeordnet hat. Das heißt, 3.700 Einwohner mussten innerhalb kürzester Zeit evakuiert werden, ähnlich wie auf den Westmännerinseln damals. Und die haben es geschafft, alle Leute bis 1 Uhr nachts zu evakuieren. Das heißt, das Dorf war dann komplett leer. Auch das Geothermalkraftwerk in der Nähe musste evakuiert werden. Und die Blaue Lagune, die sich auch nicht so weit weg befindet von Grindavík, musste vorsorglich evakuiert werden. Das heißt, alle, also da gibt es ja auch ein Hotel an der Blue Lagoon, alle mussten da raus. Die Straßen wurden gesperrt, weil die Infrastruktur massiv beschädigt wurde. Es gab starke Risse in Häusern, zerstörte Wege, zerstörte Straßen, Landschaften und tatsächlich auch Schäden an der Versorgungsleitung wie Warmwasser und Stromnetz. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Vulkan ausgebrochen. Also es waren in Anführungsstrichen nur Erdbeben und eben diese Risse in der Erde. Und das isländische Wetteramt hat tatsächlich schon 2 Tage vorher Bodenhebung feststellen können, aber tatsächlich nur in Anführungsstrichen um mehrere Zentimeter, weil am Ende waren es ja bis zu 1 Meter. Und es gab eine zunehmende Anzahl an Erdbeben in der Zeit, die aber tiefer unter Svartsengi stattgefunden haben. Das ist ein Gebiet etwas außerhalb von Grindavík. Ja, ungefähr 6 Stunden später, also nachdem die das festgestellt haben, dieses Wetteramt, haben sie dann halt diesen 15 Kilometer langen Dike, den die Magma quasi gebildet hat, entdeckt. Und das Magmavolumen in diesem Dike wurde geschätzt auf etwa 70 Millionen Kubikmeter.
Oh.
Und hatte zeitweise einen Zufluss von 7 Kubikmeter die Sekunde. Also ich habe da wieder gar keine Vorstellung vor, aber wenn ich 7000 Kubikmeter die Sekunde lese, das ist ganz schön viel. Also das finde ich schon krass. Ja, und das hat halt eben dazu geführt, dass es diese Landbewegung gab und die Risse und eben halt auch die Schäden in Grindavík. Die Folgen waren, dass über 60 Gebäude als Totalschäden gelten, darunter unter anderem eine Grundschule, ein Pflegeheim und ein Vereinsgebäude von einem Sportverein. Und es war dann der Plan, dass einige davon demontiert werden und später neu aufgebaut werden. Es war so, dass trotz der Evakuierung das Kraftwerk Svartsengi technisch funktionsfähig geblieben ist. Also die konnten das irgendwie aus der Ferne fernsteuern. Die waren da scheinbar gut vorbereitet. Und Strom- und Warmwasserversorgung war für große Teile Islands trotzdem potenziell gefährdet, weil wenn dieses Kraftwerk halt in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, dann hätten halt große Teile von Island kein Wasser und keinen Strom gehabt. Die Behörden haben dann ziemlich schnell angefangen, Schutzbauwerke zu errichten. Aus alten Lavaresten wurde ein Deich gebaut, der bis zu 8 Meter hoch war und über mehrere Kilometer lang, um quasi zu verhindern, wenn der Vulkan dort ausbricht, dass die Lava quasi über Grindavík fließt und es eine ähnliche Situation gibt wie damals auf den Vestmannaeinseln, weil dieses Mal waren sie ja ein bisschen besser vorbereitet, wussten, okay, es gibt diesen Magma-Dike und wenn ein Vulkan ausbricht, ist halt die Gefahr, dass zum einen Grindavík in Mitleidenschaft gezogen wird, andererseits besteht aber halt auch die Gefahr, dass die Lava bis ins Wasser fließt und dass es dann noch einen explosionsartigen Ausbruch an dieser Stelle gibt. Weil wenn Wasser halt auf Lava trifft, ist das nicht so easy peasy. Wir hatten ja jetzt den 10. November, als diese ganzen Ausbrüche waren, als die Leute evakuiert worden sind und direkt auch Deiche gebaut wurden. Und am 18. Dezember war es dann tatsächlich soweit. Da hat dann der Ausbruch nördlich vom Hagafjell begonnen. Ist etwas außerhalb auch von Grindavík. Und der Lavastrom zog entlang dieser Spalteneruption, wobei teilweise Schutzwälle wirkten. Also die Lava wurde gut umgeleitet durch diese Schutzwelle. Das heißt, die ersten Vorkehrungen, die da gemacht wurden, haben geholfen. Im Januar 2024 gab es dann allerdings wieder einen Ausbruch. Und zwar 450 Meter vor Grindavík. Das heißt, da gab es wieder eine Spalteneruption. Es ist ein kleiner Spalt zusätzlich zu dem noch aktiven vom Dezember aufgebrochen und der durchbrach teilweise die Schutzdeiche, weil er eben genau diesen Schutzdeich durchquert hat. Also er ist quasi genau unter diesem Deich teilweise aufgebrochen, teilweise auf der einen Seite, teilweise auf der anderen Seite und hat diesen Deich halt durchbrochen und hat dabei 3 Häuser zerstört und ja, sie haben weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, haben weitere Deiche gebaut, Barrieren rund um Grindavík, um Grindavík als Ort weiterhin zu schützen, aber halt eben auch um das Kraftwerk, weil auch das ist ja wichtig für die Infrastruktur von Island. Und trotz der Schäden wurde die Stadt später für kurze Besuche freigegeben, das heißt zum Bergen von Wertsachen und ja, einfach um halt noch Kleidung und sowas rauszuholen, weil ich meine, die Leute sind damals evakuiert worden und die konnten ja nicht viel mitnehmen, also die mussten ja schnell da raus, die wussten ja gar nicht, wie lange dürfen wir nicht mehr in dieses Dorf, es durften ja dann nur Arbeiter quasi erstmal in das Dorf, um eben das Dorf so weit, ja, zu stabilisieren, dass da halt eben keine weiteren Schäden passieren. Und so durften halt die Leute dann für kurze Zeit dahin und ihre Wertsachen holen. Aber sie konnten natürlich auch nicht alles da rausholen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es 2025 einen erneuten Ausbruch gab, und zwar am 1. April. Klingt fast wie ein April-Scherz, ist es aber nicht. Der war wieder nahe Grindavík, aber ja, hat Grindavík jetzt nicht beeinträchtigt, sage ich mal, dass da halt irgendwie was kaputt gegangen wäre. Die Deiche haben gut gehalten. Aber es war tatsächlich höchste Alarmstufe und die Leute durften, oder einige Leute haben es sich nicht nehmen lassen, wieder zurück nach Grindavík zu ziehen. Das war ein Bruchteil der Leute. Die meisten Leute sind tatsächlich umgezogen, haben sich neue Wohnungen, neue Häuser in anderen Dörfern gesucht. Also das Dorf gleicht eher so einem Geisterdorf, sage ich mal. Es haben wenig Leute dort gewohnt. Aber die, die dort gewohnt haben, mussten eben wieder evakuiert werden. Und der Vulkanausbruch hat dann aber nicht so lange angehalten. Am 16. Juli 2025 gab es aber wieder einen Vulkanausbruch. Man muss dazu sagen, die Blue Lagoon musste fast immer evakuiert werden, weil die weiterhin ihren Betrieb aufrechterhalten haben. Und ja, wenn dann halt ein Ausbruch war, dann mussten die wieder evakuiert werden. Und damals war die Spalte ungefähr 700 Meter bis ungefähr 1 Kilometer lang, was ich auch schon sehr lang finde. Und die Lava ist aber so geflossen, dass es laut Behörden keine direkte Bedrohung für die Infrastruktur gab. Es gab zwischendurch immer wieder bei den Ausbrüchen halt auch, dass irgendwie Warmwasserleitungen oder Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das haben die aber tatsächlich immer relativ gut wieder gefixt gekriegt. Wie auch immer die das machen, keine Ahnung, in Deutschland hätte es wahrscheinlich ewig gedauert. Ja, im Juli 2025 war, wie gesagt, keine Infrastruktur bedroht, aber die Blaue Lagune und Grindavík wurden vorsorglich wieder geräumt. Grindavík ist weitgehend unbewohnbar und es besteht weiterhin halt eben die Gefahr, dass dort Eruptionen sind. Wie gesagt, es gibt dauerhaft irgendwie Magma, die in eine Magmablase fließt und sich da sammelt. Das heißt, es kann jederzeit dort wieder ein Vulkan ausbrechen. Es gibt weiterhin Bodenverformung. In Grindavík selber sind halt auch immer noch diese Risse und tatsächlich ist damals beim, die wollten das ein bisschen beheben und ich glaube aufschütten, diese Risse, und dabei ist tatsächlich ein Arbeiter auch in einen so einen Riss gefallen und nie wieder aufgetaucht. Das heißt, man weiß auch nicht so genau, wie tief sind die eigentlich. Ja, und die seismische Aktivität ist halt immer noch da. Die Bodenhebung, die Intrusionen, also dass das Magma halt sich sammelt unter der Erde. Und das Risiko für neue Spalten und Lavaausbrüche ist halt, wie ich eben schon gesagt habe, dauerhaft da. Aber obwohl Grindavík und das Gebiet, in dem die Vulkanausbrüche waren, so nah am Flughafen liegt, war bisher der Flugverkehr nie beteiligt. Also da ist nie was passiert. Das Einzige, was die Leute jetzt mal abgesehen von den Leuten, die in der Blue Lagoon, im Kraftwerk oder in Grindavík selber waren und immer evakuiert werden mussten. Das Einzige, was außerhalb dessen die Leute beeinflusst hat, waren Hexenhaare. Hast du irgendeine Idee, was Hexenhaare sein können?
Vielleicht sind das so, es gibt ja, wenn ein Vulkan ausbricht, auch so Seitenausbrüche, dass nicht alles durch ein Loch kommt, sondern verschiedene. Und die werden ja deutlich kleiner sein als der eigentliche Ausbruch und dann irgendwo herfließen als so kleine Haare.
Hexenhaare meinst
Hexenhaare.
Du?
Ja, dass es so aussieht wie rote Hexenhaare. So. Also natürlich deutlich größer, aber
finde ich eine gute Idee. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei Genial daneben. Ja, war eine gute Idee, stimmt aber nicht.
Schade.
Hexenhaare sind eigentlich,
hast du auf dem Kopf?
Auch das, ja. Extrem feine, haarähnliche Fäden aus vulkanischem Glas. Und es gab Phasen des Vulkanausbruchs, wo das halt eben auch für Touristen gefährlich sein konnte, dieses Hexenhaar. Und zwar besteht das meistens aus Basaltglas. Es ist sehr leicht und spröde und scharfkantig und kann vom Wind halt schnell verteilt werden. Es ist goldgelb bis bräunlich schimmernd und zerfällt leicht zu feinem Glasstaub. Und es entsteht bei basaltischen Eruptionen, zum Beispiel eben in Island oder auch auf Hawaii. Warum ist es so gefährlich? Es kann Haut, Augen und Atemwege reizen. Es sind quasi Glasfasern, die Lungenprobleme verursachen können, wenn sie eingeatmet werden. Und deshalb sollte man bei so einem Vulkanausbruch sich immer gut informieren und gucken halt, ist es möglich, dass Hexenhaar entsteht bei diesem Vulkanausbruch, weil man sollte das auch nicht mit bloßen Händen anfassen, weil das halt sehr scharfkantig ist. Und das Ganze heißt Hexenhaar, weil das halt eben vom faserigen, wirren Aussehen kommt, das eben an Haare erinnert und früher mit vielen Aberglauben in Verbindung gebracht wurde. Und ja, deswegen heißt das Ganze Hexenhaar.
Ja, ich glaube, viele von uns, die in dieser Island-Blase auch ein bisschen auf Social Media sind, haben in der Zeit atemberaubende Drohnenbilder von den isländischen Vulkanen, die Magma schlucken, gesehen. Also total beeindruckend, wirklich. Es gibt auch Videos, wo Drohnen abstürzen, weil es zu heiß wurde und die das nicht mehr schaffen.
Ja, tatsächlich war es bei dem Grindavík-Vulkanausbruch so, dass niemand seine Drohne da fliegen durfte, außer das war mit der isländischen Regierung abgesprochen.
Trotzdem viel geflogen.
Ich glaube, bei dem Grindavík-Ausbruch nicht. Das war vorher, bevor das in Grindavík passiert ist, in Svartisengi.
Ah ja, das kann sein.
Da wurde viel geflogen. Das war halt auch mehr so ein, haben die Isländer selber gesagt, ein Touristenvulkan.
Ja.
Weil da konnte man auch hingehen, man konnte sich das angucken. Die haben halt immer gecheckt, wie ist die Gaslage, sage ich mal. Können wir Leute dahin schicken oder dürfen Leute dahin gehen? Ist das okay mit den Gasen oder nicht? Wenn das mit den Gasen nicht okay war, wurde es gesperrt. Ansonsten haben die da schon schöne Wanderwege gemacht.
Weil es ist wirklich unglaublich, was ein Vulkan auch für einen Touristenmagnet sein kann. Ich meine, wir sind ja auch auf einen Vulkan geklettert und auf noch einen quasi. Aber bei beiden war jetzt nicht davon auszugehen, dass jetzt in nächster Sekunde da irgendwas passiert. Weil eigentlich hat man als Vorbote wirklich Erdbeben und so weiter. Muss nicht immer sein, glaube ich. Aber die haben da schon ihre Messungen, die einen früh warnen können.
Ich glaube, der Einzige, wo das Frühwarnsystem nicht funktioniert, ist Hekla. Also ich meine, Hekla wäre das. Im Hochland gibt es einen Vulkan, da kann es auch sein, dass die erst 30 Minuten, 20 Minuten vorher Bescheid wissen und dann passiert das. Und der bei Grindavík ist tatsächlich auch so ein bisschen unvorhersehbar. Also klar, die sehen immer diese Bodenhebung, die sehen, dass viel Magma einströmt, aber es ist trotzdem schon passiert, ungewiss, dass plötzlich was aufgerissen ist und die wussten es nicht. Bei den meisten kann man es aber vorhersehen.
Ja, und ich habe das Gefühl, sobald irgendwie Vulkan ausbricht, gibt's eine Tour bei Get Your Guide. Geht mit uns zum Vulkan. Ich meine, wahrscheinlich ist schon, wie du gesagt hast, bei einigen das sicherer und bei anderen darfst du nicht mal hin oder in die Nähe, weil das unmöglich ist, sich da aufzuhalten. Viel zu gefährlich. Aber das ist schon, also das ist in Island halt heftig, wie krass touristisch das alles ist.
Ja, aber bei Grindavík wurde ganz klar von Anfang an gesagt, das ist kein Touristenausbruch. Ja. Wir wissen nie, wo da was aufgeht. Wir wissen nicht, wann. Es ist viel zu gefährlich, auch wegen der Bodenhebung, ne?
Und man kann sich mal anschauen auf einer Karte. Vielleicht kriegen wir das auch hin, dass wir eine Karte erstellen, dass man sieht, wo die Vulkane gelegen ist. Dann sieht man auch, dass die Vulkane in den Bereichen liegen, wo die beiden Platten halt auseinandergehen.
Ja, wenn euch das interessiert, können wir auf Instagram auch mal einen Link von einem Livestream hochladen, weil es gibt nämlich Webcams in dem Gebiet, wo diese Vulkanausbrüche bei Grindavík waren. Das bedeutet, sobald da wieder ein Vulkanausbruch ist, kann man das auch auf diesem Livestream sehen. Ich meine, ihr könnt euch den auch so angucken. Da passiert dann nur genau gar nichts. Also ihr seht halt einfach Landschaft. Ist auch ganz schön. Manchmal im Winter kann man sogar Nordlichter sehen auf den Videos. Aber sobald da halt ein Vulkanausbruch ist, kann man das eben beobachten von da aus. Wenn ihr Bilder oder Videos sehen wollt von den Vulkanausbrüchen, dann müsst ihr mal auf Instagram bei Jerome van Nieuwenhove vorbeigucken. Ich buchstabiere euch mal einmal den Instagram-Namen, der ist ein bisschen einfacher. jvn.foto, Foto mit ph. Der war nämlich einer der wenigen Leute, die ihre Drohne auch bei den Ausbrüchen in Grindavík fliegen durfte, weil der eben Aufnahmen fürs Fernsehen auch gemacht hat. Und vielleicht ist es ja so, dass man da auch immer in so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Gruppen eingeladen wird auf Instagram. Passiert ja manchmal. Und der hat so eine informative Gruppe quasi über vulkanische Aktivität in Island und der gibt regelmäßig Updates, wie es halt gerade aussieht. Deswegen weiß ich zum Beispiel, dass da halt eben weiterhin Lava sich sammelt unter der Erde. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Und wenn ihr euch für die geologischen, wissenschaftlichen Dinge des Ganzen interessiert, guckt mal bei Geology with Helga vorbei. Ist auch eine Isländerin, die ist Geologin und Vulkanologin. Und die hat während der letzten Ausbrüche das immer ganz gut erklärt, was da passiert. Und da kann man immer coole Videos sehen, auch weil die dürfen ja in die Nähe des Vulkans, die Vulkanologen, weil die müssen das Ganze ja analysieren. Da gab es immer coole Videos und ja auch informative Texte, zwar auf Englisch, aber eigentlich ganz gut verständlich.
Ja, und wenn das Lara schon sagt, dann versteht die dir erst recht.
Also ich habe nicht alles verstanden, weil da sind halt manchmal so Fachbegriffe, die sie eben nutzen ja, muss, okay. Weil es nicht anders geht. Aber eigentlich so den Grundgedanken konnte man schon verstehen, was da passiert und warum das gemacht wird.
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Reise. Also nicht mit unserer Reise, aber mit dieser Reise in die Welt der Vulkane.
Mhm.
Wir hören uns nächstes Mal wieder mit einer regulären Folge.
Sie wird wundertoll.
Ich glaube, es ist sogar 40.
Ja, ist eine Sonderfolge und es ist wirklich nicht unser bester Tag gewesen. Aber ich sag mal so, er war sehr ereignisreich. Es ist viel passiert.
Deshalb freut euch drauf.
Gutes und Schlechtes.
Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und damit verabscheuen wir uns.
So ist es.
Danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao.
Tschüssi.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.